Willkommen bei Fakt ab, dem wöchentlichen Podcast, in dem euch Wissenschaftsenthusiasten das Neueste und Beste aus der wissenschaftlichen Forschung präsentieren. Diese Woche mit
Sina Kürz
und Eneas Roch. Jede Woche tauchen wir in die verrückte und wunderbare Welt der Wissenschaft ein, stellen uns gegenseitig skurrile, spannende Studien vor und fügen unsere eigene, einzigartige Art von Humor hinzu. Also lehnt euch zurück, schnappt euch euren Laborkittel und begleitet uns auf eine Reise durch die bahnbrechende Welt der Wissenschaft. Macht euch bereit für einen wilden Ritt, bei dem wir Wissenschaft unterhaltsam und aufschlussreich machen und ein bisschen albern. Das ist Fakt ab, wo das Einzige, was ernst ist, die Wissenschaft ist und die Witze natürlich. Sina, darfst du auch noch was sagen?
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Erstes Thema. Ich habe eine Studie dabei, die habe ich entdeckt in einer, ich habe die entdeckt in einer renommierten Fachzeitschrift mit dem Namen Gala. Vielleicht hast du da wurde die zitiert. Kennst du?
Ja, die konsultiere ich auch immer, wenn ich wissen will, was bei den Grammys angezogen wurde.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, ne, so gesellschaftliche Themen, psychologische Themen, soziale Themen. Genau, das ist die, Physik und Mathe ist ja eher selten, ne? Aber auch zum Nachschlagen, das Lexikon Starwissen von A bis Z kann ich absolut empfehlen. Man findet jede Information, jedes Detail, was man aus diesem speziellen Forschungsgebiet braucht. Aber es soll ja nicht darum gehen, wo ich die Studie gesehen habe, sondern wo die Studie an sich her ist. Sie ist nämlich aus der Nature. So.
Oh, das war aber jetzt ein Sprung.
Zurück auf den Pfad der Tugend. Und es geht um Liebesbeziehungen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, wo kommt jetzt der Link?
Ja, genau. Also wird Nature, Gala, Gala Nature. Eine Studie über Liebesbeziehungen mit fast 10.000 TeilnehmerInnen aus 45 Ländern. Und die sollten die Qualität ihrer Liebesbeziehung bewerten. Egal ob Ehe oder Partnerschaft. Und das Ergebnis, die deutschen Liebesbeziehungen sind schlechter. Also sind weniger liebevoll. Oder wie sagt man das? Weniger liebend? Wie wäre das Abwerten? Also schlechter bei Liebesbeziehungen heißt...
Kälter.
Oh, schön. Oder weniger lieblich?
Kaltherzig. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gelesen. Also woran äußert sich das?
Das äußert sich da.
Weil ich finde mich sehr liebevoll.
Du, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass du auch eine sehr liebevolle Deutsche bist.
Also ich habe mich mal richtig in die Studie reingefuchst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, genau zu gucken, woher jetzt diese ganzen Ergebnisse kommen. Erstmal so die Frage, woher wisst, also wie wird das denn gemessen? Ne? Liebe kann man nämlich nicht messen, würde ich erstmal sagen. Ne? Habe ich in der Gala gelesen, in der Fachzeitschrift.
Ich finde, das ist ein guter Titel für so einen Film. Nach Liebe braucht keine Ferien, jetzt Liebe kann man nicht messen.
Könnte ein Film, ja, könnte sowas wie die Entdeckung der Unendlichkeit sein eigentlich, ne?
Vielleicht für ein etwas anderes Publikum, ja.
Ja, etwas anderes. Gemessen haben die das natürlich durch einen Fragebogen. Wie macht man es auch sonst, ne? Man teilt einen Fragebogen aus an die TeilnehmerInnen, da sind 45 Fragen drin und da werden dann irgendwie Aussagen, oder nicht Fragen, es sind Aussagen und jede Aussage soll dann eben von einer Skala von 1 bis 9 bewertet werden, wie sehr trifft die auf mich zu, und auf meine Beziehung zu meinem Partner oder auf meine Ehe zu meinem Partner oder meiner Partnerin. Fand ich irgendwie spannend. Diese Aussagen, diese Fragen, die kommen aus einem Modell, das Liebe in drei Komponenten einteilt. Das ist das Triangular Love Scale. Finde ich auch schon fantastisch. Und das teilt Liebe in drei Komponenten ein. Erste Komponente ist Intimacy, also so Vertrautheit, ne? Also wie... vertraue ich meinem Partner alles an, meine Geheimnisse, fühle ich mich irgendwie, könnte ich mich auf den verlassen?
Nee.
Genau, kann man immer mit 1 bewerten. Passion, also in Deutschland natürlich, ne? Alles mit 1 bewertet. Dann Passion, also Leidenschaft, ne? Und dann noch 10. Commitment. Was bitte?
10.
10, es gibt nur 9, es gibt nur bis 9. Und dann gibt es noch Commitment, also wie festgelegt bin ich, wie sehr bin ich ja committed für die Beziehung zu arbeiten, dran festzuhalten und so. Genau, ich kann ja mal ein paar Beispielfragen.
Baby, bei Passion habe ich 10 angekreuzt. Ist das ein guter Anmachspruch?
Es geht nur bis 9.
Deswegen.
Also wenn das die Person dann antwortet, könnte es passen, glaube ich, bei euch. Da steht sowas wie, bei Passion steht zum Beispiel, when I see romantic movies and read romantic books, I think of, da musst du dann den Namen von deinem Partner oder deiner Partnerin eintragen. Und dann musst du sagen, wie sehr denke ich bei romantischen Filmen und romantischen Büchern an meinen Partner und meine Partnerin. 9, absolut, die ganze Zeit. Oder eher gar nicht, 1. Also so ungefähr. Ne? Solche Fragen kommen da. Oder ich mache mal noch eine. Bei Vertrautheit, führe viele Gespräche mit meinem Partner. Ich kann mich auf meinen Partner verlassen. Mein Partner kann sich auf mich verlassen. Ich kann ihm vertrauen. Und bei diesem Festlegungskommitment ist es eher so, ich plane, die Beziehung weiterhin zu führen. Oder ich glaube, es ist eine gute Idee gewesen, dass wir zusammengekommen sind, dass wir geheiratet haben. Solche Sachen kann man dann bewerten. So, wenn du alles mit 9 bewertest, Ineas,
das klingt
dann
ein bisschen technisch. Und Schatz, liebst du mich? Ich glaube, es ist eine gute Idee gewesen, mit dir eine Partnerschaft einzugehen.
Das sind meine Übersetzungsskills, die sind halt nicht so gut. Die sind eher 1. Aber wenn du alles mit 9 bewertest, dann bist du halt, weiß ich nicht, der Main Character in einem Disney-Film oder so. Und wenn du alles mit 1 bewertest, dann, ja, dann sieht es schlecht aus für die Zukunft dieser Beziehung.
Wie hast du das gerade genannt? Drei Dimensionen oder 3 Faktoren? Oder?
3 Komponenten habe ich.
3 Komponenten. Das wäre auch ein guter Filmtitel. Liebe hat nur 3 Komponenten.
Den Film können Sie von 1 bis 9 bewerten. Naja, was die ForscherInnen auf jeden Fall interessiert hat, ist jetzt nicht, wie viele Leute sind happy mit ihrer Beziehung, sondern die haben das ja in verschiedenen Ländern getestet und wollten halt eben wissen, wie korreliert das jetzt mit anderen Faktoren, die irgendwie so länderspezifisch sind. Also wie modern ist das Land, wie ist die Temperatur in dem Land, haben sie auch gefragt, kann es vielleicht da eine Korrelation geben. In warmen Ländern sind die Leute auch, sind die Herzen auch besonders heiß oder so, könnte man ja sagen.
Ja.
Oder wie ist so Kollektivismus und Individualismus in der Gesellschaft verankert? Ne? Also geht es da eher so um einen selbst oder ist es eher so, dass Familie und Gemeinschaft wichtig sind? Gibt es ja auch in mehreren Ländern. Genau, und die Gewinner sind eben anscheinend die Länder mit hohen Temperaturen und auch einer höheren Modernisierung. In der Liste sind ganz oben, glaube ich, USA, Ungarn, Italien und Portugal. Mhm. Da sieht's zu Hause noch rosig aus, noch lieblich.
Da ich mich ja mit Korrelation und Kausalität nicht so gut auskenne, denke ich, prima, der Klimawandel kommt, demnächst werden unsere Beziehungen auch besser.
Genau, richtig. Genau,
wenn es hier erstmal schön heiß wird. Ne?
Genau. Das stand auch in den Results am Ende.
Bei Gala vielleicht.
Ja, ich habe mir das mal angeguckt wegen Deutschland, weil ich so enttäuscht war.
Ja.
Und ich habe gesehen, jetzt steigen wir wirklich tief in die Studie ein, es gibt 2 Befragungskampagnen. Es gibt eine 2018 und weil die dann zum Beispiel aus manchen Ländern wie Deutschland weniger Leute haben, gab es noch eine 2022. Also es gab eine Befragung vor Covid und es gab eine nach Covid. Das finde ich schon schwierig. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wer die ganzen Leute in Deutschland eigentlich waren und habe da gelesen.
Stehen da die Namen oder was?
Nee, da stehen nicht die Namen. Nee, genau, die habe ich alle direkt gegoogelt.
Habe ich erstmal angerufen.
Da stehen nicht die Namen, da steht das Alter. Wie lange die verheiratet oder in einer Beziehung sind, wie viele Kinder die haben und auch aus welcher Stadt die kommen. Und alle deutschen TeilnehmerInnen sind alle ausnahmslos aus Dresden.
Oh.
Das finde ich nicht repräsentativ.
Das finde ich eine methodische Schwäche, in der Tat, ja.
Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob es schlimmer oder besser gewesen wäre, wenn wir noch andere Städte dazugenommen wären. Ich weiß nicht, vielleicht wären wir besser davon gekommen, oder eher schlechter davon gekommen, wenn Frankfurt oder Köln noch dabei gewesen wäre. I don't know. We will never know. Aber
hast du Vorbehalte gegen Dresdnerinnen?
Nee, gegen Kölner, habe ich doch gerade gesagt. Kann mich nicht entscheiden, ob es eher positiv oder negativ wäre. Aber ich finde es trotzdem schwierig, dass ich jetzt auf diese Karte schaue, auf diese Legendenkarte und sehe, bei Deutschland ist so ein komplett kalter, gelber Fleck.
Oh.
Dabei wurden nur Dresdner befragt.
Ja, das
und
stimmt.
Dresdnerinnen.
Ja. Ist ja ganz oft, dass gerade so softe Studien, oft auch aus der Psychologie, dann gemacht wurden unter Studierenden eines bestimmten Jahrgangs an einer Uni, weil die gerade billig zur Verfügung standen. Und du denkst, ja, alle Deutschen, aber ich kenne jetzt nur 5 20-Jährige aus Bielefeld.
Ja, das ist oft ein Problem. Tatsächlich haben die da ein bisschen drauf geachtet, dass es auch außerhalb des akademischen Umfelds war, immerhin. Vielleicht ist deswegen, sind die Werte bei Passion deswegen auch ein bisschen höher, aber ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe auch gesehen, irgendeine 35-jährige Frau aus Belgien ist 8 Jahre verheiratet und hat komplett 9 Punkte verteilt. In jeder Frage. Alles 9. Hm. Durchschnitt 9. 9 Punkte. Alles perfekt.
Den Partner würde ich gerne mal
kennenlernen.
Was
ist ihr Geheimnis? Ja.
Frage nicht verstanden vielleicht. Vielleicht eine komische Frage. Sina, hast du schon mal deine eigene Mumie machen wollen?
Aus einem Haustier oder woraus soll ich die machen wollen? Nee.
Ganz generell.
Also im Moment, naja, also ich habe mir schon mal eine Gipsmaske gemacht. Das kommt ja schon irgendwie vielleicht nah dran. Toilettenpapier, nee, eigentlich nichts, was, glaube ich, in die Richtung geht.
Ja, es ist ja nicht ganz so einfach. Es ist also mumifizieren ist ja eine coole Sache. Jahrtausende alt und es funktioniert ja super. Also das muss man sich mal reinziehen. Ne? Das normale Verfaulen und Zersetzen und Verwesen, was so uns innewohnt, wird gestoppt. Und 2000 Jahre später kann ich mir noch ein Pharao angucken.
Ja.
Und das ist schon cool. Und spannend ist an der ganzen Geschichte, dass wir gar nicht genau wissen, wie das geht.
Hä, doch, oder? Weiß man nicht?
Nee.
Man weiß nicht, wie Mumifizierung im alten Ägypten und so ablief?
Ja doch, wie es ablief, aber wie es genau ging, also ich mache jetzt genau das, was sie damals gemacht haben, das wusste man jetzt nicht. Bis jetzt.
Ach krass. Ja? Bis jetzt, okay.
Bis jetzt. Ich habe auch einen Artikel aus Nature, der war aber nicht in der Gala, komisch. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, habe keine ausgiebige Literaturrecherche in der Gala betrieben.
Dabei ist es doch so ein soziales Thema. Wie soll ich meine eigene Mumie machen?
Das steht jetzt so nicht drauf, mit der Schlagzeile vielleicht. Falls euch gute Schlagzeilen für Paper interessieren, hört mal rein. Letzte Woche hatten wir ja If It's Real, Could It Be an Eel?
Was?
Das war ein Paper über könnte das Ungeheuer von Loch Ness auch ein Aal gewesen sein? Und der Titel hat sich halt gereimt. Der Titel war jetzt Biomolekulare Analyse ermöglicht neue Einblicke in die altägyptische Einbalsamierung. Mhm. ForscherInnen aus München, Tübingen, Leipzig, Kairo haben jetzt rausgefunden, wie das ging. Denn sie haben Keramikgefäße gefunden aus einer Einbalsamierungswerkstatt. Also aus dem Keller des Bestattungsinstituts. Und das Coole ist, zum Teil mit Etikett, wo drauf steht, was drin ist und wie man es anwenden soll. Das heißt, was sie jetzt gemacht haben, war, sie haben nur geguckt, was ist da jetzt im Topf gewesen, was können wir jetzt noch feststellen, und zack, zusammen mit der Gebrauchsanleitung, die drauf steht, weiß ich jetzt, wie das funktioniert. Ist das nicht mega?
Ach, da war sogar eine Anleitung mit dabei.
Ja.
Also so ein richtiges zum Bestellen sozusagen. Für die Mumie zu Hause, für die Einmumifizierung zu Hause. Hier haben sie einmal die Chemikalien oder was auch immer, die Einbalsamierungssachen und dann eine Anleitung. Erstens, zweitens, drittens.
Und die Nummer 18 mit Reis.
Aber ist natürlich schwierig zu lesen wahrscheinlich, oder? Wenn da dann so Vögel, Hieroglyphen oder irgendwie so.
Also da stand zum Beispiel drauf, das kann man ja, also wenn man sich damit, also die, das ist ja entschlüsselt.
Schriften entschlüsseln kann man, ja.
Mhm. Da steht zum Beispiel drauf, auf den Kopf geben. Da weißt du, ah, prima, das ist schon mal für den Kopf. Ja. Ne? Oder damit einreiben. Ja. Und
krass, okay.
Hm?
Und also, hast du es jetzt schon ausprobiert?
Nee, mir fehlen ein paar Zutaten.
Eine Leiche?
Das ist kein Problem. Meistens ist es auch eher das Problem, wie man eine Leiche los wird, oder?
Ja, man will sie ja loswerden, genau.
Wobei also, tatsächlich,
man kann sich auch noch einmumifizieren.
Ich wüsste tatsächlich nicht, wo ich jetzt schnell eine Leiche herkriege. Das stimmt.
Ja.
Zumindest eine menschliche. Also, es wurde ja geguckt, was für ein Zeug das ist.
Ja.
Das war jetzt schon schwierig.
Dann nimmt man bestimmt irgendwelche Kräuter oder so. Ne?
Freundin der
Kräutersalben aus
analytischen
Fett.
Chemie, die wissen vielleicht, wie man das macht. Ich habe das neu gelernt. Es ist nicht DSDS, es ist nicht GZSZ, sondern GCMS. Gaschromatographie mit Massenspektrometrie. Und die hat ergeben, unter anderem, ja genau, Kräuter. Wacholderöl, Zypressenöl, Zedernöl, Teer, tierische Fette, Harz vom Mastixbaum und ein paar andere Zutaten. Die habe ich ja noch nie gehört. Also nicht nur ich habe sie nicht, sondern ich habe es auch noch nie gehört.
Vom Mastixbaum?
Hm.
Also erstmal klingt es so, am Anfang klang es ein bisschen wie eine Gesichtsmaske, die ich auch normalerweise bei der Kosmetikerin bekomme.
Oh, bereitet
aber
ihr was vor?
Bei Harz vom Mastixbaum wäre ich auch vorsichtig gewesen, wenn die das mir draufgeschmiert hätte.
Ziemlich geil ist auch, dass bei einigen Sachen nur der Produktname draufsteht. Zum Beispiel Antiu und Sefet.
Der Produktname.
Genau, da steht also nicht drauf, wofür es ist. Nicht auf dem Kopf einreiben, oder ne, sondern Sefet oder Antiu. Und das Lustige ist, die Namen kannte man schon aus alten Dokumenten. Man wusste bisher nie, was das ist.
Ja? Ah, okay, so schließt sich der mumifizierte Kreis, sozusagen.
Genau, die haben früher gedacht, ja, Myrrhe vielleicht Weihrauch. Jetzt weiß man genau, Antiu ist eine Mischung aus Zedernöl, Wacholdernöl, Zypressenöl und tierischen Fetten.
Ach, das heißt, sie haben früher schon in irgendwelchen Ausgrabungen Seefett gefunden und waren so, was ist das? Was haben die damit gekocht?
Genau.
Zu welcher altägyptischen Speise wurde das denn dazugereicht?
Genau.
Haben vielleicht sogar ein paar Tastings gemacht, Sachen probiert und dann festgestellt, schmeckt nicht. Und jetzt wissen Sie warum, weil damit Leichen eingerieben werden.
Eher andersrum. Sie haben den Text irgendwo gefunden, von wegen, man nehme Seefeld und keiner wusste, ist das Maggi?
Okay, verstehe. Gut.
Aber das ist schon wirklich faszinierend. Da steht drauf, das hier nimmt man zum Waschen, das nimmt man zum Einweichen der Haut, das hier für den Magen, für die Leber. Das hier nimmt man zur Reduzierung des Körpergeruchs.
Ja, wäre ja auch nicht schlecht. Aber wie genau ist jetzt, also was hat sich jetzt genau ergeben? Was ist jetzt so die neueste Erkenntnis? Weil so, was man benutzt, das wusste man auch nicht wirklich. Ja?
Nicht
man
wirklich,
wusste nicht,
genau.
Was man benutzt. Man wusste auch nicht den Ablauf, womit die zum Beispiel anfangen.
Doch, Ablauf wusste man, aber man wusste nicht genau, was für, ich sag's mal jetzt ganz wissenschaftlich, Chemikalien dort benutzt wurden.
Mhm, okay, und die hat man jetzt rausgefunden. Das Chemikalien, die man sogar kannte.
Genau. Also ich bin an mehreren Stellen beim Lesen dieser Studie über interessante Dinge gestolpert. Das eine ist halt, dass man jetzt 2, 3 Produktnamen kennt, von denen man schon lange gewusst hat oder sich gefragt hat, was ist das? Das andere ist jetzt hier, was ich gerade schon sagte, ne? Die Reduzierung des Körpergeruchs. Da frage ich mich, wieso muss eigentlich bei uns in der Werbung immer alles neu sein? So, neue Formel, neu Abfallprodukt aus der Raumfahrt, von einer KI erfunden, was auch immer. Warum nicht mal besinnen auf Tradition und sagen, hier, das Deo, das ist nach einem Geheimrezept aus dem alten Ägypten, weil Reduzierung von Körpergeruch, ich sag mal, wenn ich von jemandem Deo kaufen würde, dann ja wohl von den alten Einbalsamierern im alten Ägypten.
Genau.
Denn die wissen, wie man Gestank wegkriegt.
Ja, was vor 2000 Jahren funktioniert hat, das funktioniert heute noch genauso gut. Also genau. Diese Dynastie gab es ja nicht umsonst. Wie lange gab es Ägypter? 4000 Jahre oder so, ne?
Nächste Frage.
Okay. Reden wir auch darüber.
Ja. Und das andere, was da so faszinierend dran ist, ist schon krass, dass die wussten, dass man dieses Zeug nehmen kann, ohne Kenntnisse in Mikrobiologie. Weil man kann jetzt ja gucken, diese ganzen Öle und Bitumen, das war jetzt ja nicht durch Zufall dafür da, sondern man weiß, dass, heute weiß man das, das hier wirkt antibakteriell, das hier wirkt irgendwie antimykotisch, das wirkt gegen Gerüche, das hilft die Hautporen zu versiegeln, das irgendwie hilft bei Feuchtigkeit. Das war alles clever und das haben die sozusagen wahrscheinlich per Trial and Error rausgefunden. Und noch viel krasser, das meiste davon konntest du in Ägypten nicht kaufen.
Okay.
Die haben das gar nicht vor Ort gehabt. Die mussten das ganz exotisch.
Achso, du meinst die Zutaten, also sowas wie Baumharz vom Mastix. Es gab keinen Mastixbaum oder so.
Wo der jetzt herkommt, weiß
als
ich nicht.
Beispiel
aber,
so.
Genau,
weiß
als Beispiel.
Ich weiß nicht, ob es einen Mastixbaum da gibt oder nicht, aber als Beispiel. Das heißt, die mussten sogar importieren.
Ja, und zwar aus dem tropischen Afrika, aus Südostasien, vom Mittelmeer. Und eine Conclusion aus dieser ganzen Studie ist jetzt, die wussten also, wo man das einkaufen muss, wie man das bekommen kann. Die haben das regelmäßig bezogen. Die wussten, wie man das lagert, wie man das anwendet. Die konnten Pyrolyse, die konnten Dampf destillieren. Die haben Rezepte erfunden, die haben es aufgeschrieben. Wow, Know-how und ein internationales Handelsnetz. Das finde ich beeindruckend vor 2000 Jahren. Weißt du, wenn in 2000
Aber
Jahren
also Archäologen... Also ich weiß nicht, ich lasse mich von Ägyptern auch nicht mehr beeindrucken, weil...
Nö.
man liest ja, also man hört ja immer nur krasse Sachen. Das scheint ja irgendwie... das absolute Übervolk gewesen zu sein. Allein, dass sie so kranke Sachen aufbauen konnten. Ich kann übrigens absolut nicht empfehlen, den Wikipedia-Artikel Mumie sich anzuschauen. Die Bilder da sind genau das, was man erwartet. Kann ich nicht empfehlen, abends sich anzugucken. Von ausgestorbenen Menschen kommen wir, oder von ausgestorbenen Völkern kommen wir zu ausgestorbenen Tieren, von denen es ja schon einige gibt und auch noch mehr geben wird. Aber einer ist jemand ganz Besonderes, nämlich der Dodo. Die Älteren unter uns erinnern sich an Dodo, also die sehr viel Älteren. Weißt du, was ein Dodo ist? Ja, ne?
Ja, ja.
Vogel, Mauritius, eigentlich flugunfähig. Und der ist auch erst 1690 ausgestorben, deswegen meinte ich, ist noch gar nicht so lange her, ne?
Nee.
Zumindest wurde 1690 der letzte anscheinend gesichtet und gefangen und gegessen, wie es aussieht, weil das, glaube ich, so einer der Hauptgründe, warum der Dodo auf dieser Insel ausgestorben ist. 15 bis 20 Kilo und 1 Meter groß war dieses Vieh. Wusstest du das? Ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist so ein, weiß nicht.
Chip, Chip. So ein ganz kleiner, meinst du?
Ja, so ein Snack einfach. Ein Snackvogel. Aber es ist einfach mal ein 1 Meter großes, fast 20 Kilo schweres Vieh. Kein Wunder, dass der flugunfähig war.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist er ausgestorben und man sagt ja auch, dead as a Dodo. Also ich sag's jetzt nicht, aber in dem Artikel, den ich gelesen habe, wurde das so behauptet, Dead as a Dodo. Egal, nicht mehr lange, denn die Gentechnikfirma Colossal Bioscience.
Colossal Failure. Colossal Stupidity.
Ja, wirklich, oder? Also, das ist ganz lustig, weil wir haben schon mal in der Folge, also du und Julia, ihr habt schon mal in der Folge genau über diese Gentechnikfirma gesprochen letztes Jahr irgendwann. Da ging es nämlich auch um was Ähnliches.
Das waren die gleichen.
Das waren die gleichen, ja. Die wollten nicht nur, der Dodo ist nicht die erste Idee, die die haben. Die hatten auch schon die Idee, das Mammut zurückzuholen. Und
daran erinnere ich mich.
Frage, ja, die erste Frage, die man sich stellt, ist, warum? Warum will man das jetzt zurückholen? Warum will man jetzt das Mammut zurückholen? Weißt du noch, was damals das Argument war von Colossal Bioscience?
Also den Namen der Firma habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich finde generell spricht es nicht für die Firma, dass da sehr schnell Ideen generiert werden. Spricht nicht für die Qualität der Idee. Bei den Mammuts weiß ich es noch. Das war nämlich so skurril, dass die gesagt haben, wir wollen was gegen die Klimakatastrophe tun und müssen dafür sorgen, dass Schnee platt getreten wird, damit der besser Sonnenlicht reflektiert. Das kann keiner, nur Elefanten, aber für Elefanten ist es zu kalt, lass uns doch Mammuts wiederbeleben.
Ja, genau.
Gar nicht skurril, dieser Gedankengang. Und wie soll der Dodo mithelfen gegen die Klimakatastrophe?
Genau, das ist nämlich jetzt der Punkt, ne? Also irgendwie hat das Argument nicht gezogen beim Dodo, auch wenn er fast 20 Kilo wiegt, ne? Könnte man ja irgendwie überlegen, je nachdem wie viele Dodos man hat. Nee, der Dodo, da ist jetzt das Argument, warum der zurück soll. Die Menschen interessieren sich sehr für den Dodo und Tiere, die es nicht mehr gibt und so. Und wenn man den Dodo zurückholt, dann wird es sehr viel Aufmerksamkeit für den Dodo geben und auch generell wird auf das Artensterben dadurch aufmerksam gemacht. Das heißt, Colossal Bioscience möchte den Dodo zurückholen, um generell auf das Artensterben aufmerksam zu machen. Absolut schwaches Argument. Gab noch ein zweites Ziel des Projektes, sei es, in Anführungszeichen Normalität in jene Ökosysteme zurückzubringen, die einst von den ausgestorbenen Tieren bevölkert waren. Was ich auch geil finde. Ich glaube auch generell den Begriff Normalität, den können wir jetzt einfach mal streichen. In jedem Land und in jedem Ökosystem. Das ist halt einfach jetzt einfach, da kommen wir nie wieder hin. Egal, wie viele Tiere neu belebt werden.
Nein, doch. Ich finde, das funktioniert. Nimm dir ein beliebiges Ökosystem, hole ein einziges Tier von vor 500 Jahren zurück, das stellt die Normalität wieder her, das wird klappen, ja.
Dass dann irgendwo auf Mauritius ankommt, dass es auch touristisch schon jetzt ganz anders aussieht, als die Europäer damals da ankamen und denken so, ich bin der Dodo. Mal abgesehen davon ist es ja auch gar kein richtiger Dodo und es wäre ja auch gar kein richtiges Mammut, ne? Also dieses Mammut soll ja, die haben ja nicht die volle DNA. Wie die das nämlich machen, ist nämlich einfach, dass sie die nächstlebenden Verwandten nehmen. Beim Mammut war das dann, weiß ich nicht, irgendeine Elefantenart. Ne? Beim Dodo ist es die Kragentaube auf den Philippinen. Die ist wohl die nächstlebende Verwandte. Und dann kratzen die einfach so die letzten DNA-Reste, die sie vom Dodo finden, zusammen. Wie auch immer sie es machen, kombinieren es irgendwie mit dem Erbgut von der Taube. Und dann haben die irgendwie, wenn sie die richtige Mischung dann finden, so ein künstlich verändertes Dodo-Genom. Und das wird dann in irgendeine Eizelle eingesetzt. Und dann hat man einen Kragendodo eher.
Und kein Mensch weiß, ob es richtig ist. Alle sagen, so war also dieser Dodo interessant. Und dann war das total die Schrottkonstruktion. So ein bisschen
warum haben die gesagt, der Dodo wäre 1 Meter groß? Der ist doch nur 30 Zentimeter groß, wie ich gerade sehe. Seltsam.
So ähnlich wie die Leute im Mittelalter, die anhand von mündlichen Berichten gemalt haben, wie Elefanten aussahen. So, muss man gucken, so ganz, ganz tolle, ganz tolle Zeichnungen. Wenn man es halt nicht genau weiß, dann ein Olifant, so muss er ausgesehen haben.
So stelle ich es mir auch vor. Begegnet war. War schon spät, aber ich versuche es mal zu beschreiben, wie bei so Täterbeschreibungen. Ich glaube gar nicht.
Ja, und beim Dodo ist es
genauso.
Ich bin
auch nicht so begeistert von denen. Vor allem, als ich gelesen habe, dass diese Firma 150 Millionen US-Dollar an Fördermitteln bekommt, um einfach diesen ausgestorbenen Vogel wieder zu beleben.
Nur dafür?
Weiß nicht. Ja. Also dadurch wird auf jeden Fall diese Firma gefördert, ne? Das sind so Budgets, die da einfließen. Wo ich mir dann als Galapagos-Schildkröte auch irgendwie denken würde, wenn ich sehen würde, wie viel Geld da reingehauen wird, so what the fuck, oder als Eisbär. Was machen die da? 150 Millionen Dollar? Hallo, ich bin hier, ich lebe noch.
Genau.
Warum kümmert ihr euch um den Dodo? Mir ist warm, ich habe Hunger. Was ist mit mir? Das ist so ein bisschen, why? Kümmert euch doch um die richtigen Tiere, die noch da sind.
Ja. Warum sollte man den Dodo wiederbeleben? Gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Habt ihr vielleicht eine Idee, eine gute Idee, warum es ausgerechnet der Dodo sein sollte? Dann schreibt uns das an fuckedup@swr2.de oder gern auch als Sprachnachricht. Und die Nummer schreiben wir euch in die Shownotes. Die können wir nämlich nicht auswendig.
Doch, nochmal. Ich kann die auswendig.
Doch, ja, genau.
0174-432-1508.
Ihr habt uns auch geschrieben zur Folge von der letzten Woche. Da haben wir berichtet über diese radioaktive kleine Probe, die verloren gegangen ist und dann gesucht werden sollte. Unter anderem habt ihr uns geschrieben, das erinnert euch an den Damon Core. Florian, vielen Dank dafür. Das war auch ein blöder Unfall sozusagen. Da ist ja eine aus Versehen beim Herumpanschen mit Plutonium Strahlung ausgetreten. Das war ein ganz unangenehmer Unfall.
Aus Versehen mit dem, was hast du gesagt, herumpanschen mit Plutonium?
Ich möchte...
Aus irgendeinem Physik, als hätten irgendwelche StudentInnen im Physikpraktikum den falschen Schrank geöffnet. Ich habe davon noch nie gehört, die Demon Core.
Ja. Der Dämonenkern, das war in Los Alamos, irgendwann so nach dem Krieg, da hat man ja sowieso an radioaktivem Zeug geforscht und da war einfach ein Unfall, wo dann leider die Wissenschaftler auch aufgrund der Dosis, die sie sich eingefangen haben, gestorben sind. Aber man muss ja gar nicht so weit weg, wenn man zu radioaktiven Dummheiten, wenn man radioaktive Dummheiten sucht, auch hier bei uns im schönen NRW, im Forschungszentrum Jülich, ist schon mal was Dummes passiert vor ungefähr 10 Jahren. Da sind, hupsi, mehr als 2000 Brennelementkugeln aus dem Forschungsreaktor abhanden gekommen. Danke, Christian, für diese Nachricht, für diesen internen Bericht.
Für dieses interne Gossip aus dem Forschungszentrum. Nein, das war natürlich bekannt.
Es war bekannt. Was ist eigentlich draus geworden? Wenn ihr das wisst, schreibt es uns. Ich wäre neugierig.
Wenn ihr ein paar gefunden habt, schickt sie uns.
Sina, hast du mal ChatGPT ausprobiert?
Nee, leider nicht und ich will aber unbedingt. Also ich kriege auch ständig von Leuten irgendwie Nachrichten geschickt, die dann irgendwie sagen, guck mal, ChatGPT hat mir auf die und die Frage das und das geschrieben. Ich denke mir, wie witzig, ich will das auch.
Ich habe mich angemeldet und ich habe das ausprobiert. Unter anderem stammt die Begrüßung zur heutigen Folge von ChatGPT.
Das hätte ich niemals erraten, weil so redest du ja eigentlich immer.
Etwas länglich vielleicht?
Hast du dem ChatGPT geschrieben, schreib mir eine Anmoderation für Fakt ab, wie ich Aeneas Roch sie machen würde?
Das wäre geiler gewesen, stimmt. Ich habe einfach geschrieben, was wir vom Podcast sind, wir brauchen eine Begrüßung. Und dann kam das raus. Etwas dick aufgetragen, etwas amerikanisch, aber why not? Ja. Also why es not? Ist wirklich...
Die, die jetzt noch hören, die sind anscheinend dran geblieben.
Also. So schlecht war es dann doch nicht. Also Hut ab vor diesem, vor dieser KI. Es ist ja wirklich krass. Und was man damit alles machen kann. Ja, aber nicht immer. Ein paar Dinge kann KI auch sehr schlecht. Und kürzlich hat das ein Programmierer aus San Francisco festgestellt. Und ein Kommentar vorneweg. Ich finde, man muss schon ein ganz schön naiver Programmierer sein, wenn man sich davon beeindrucken lässt, was KI alles nicht gut kann. Denn von einem Programmierer erwarte ich, dass er ein bisschen weiß, wie das funktioniert. Und natürlich gibt es da Sachen, die sind nicht so geil.
Also mir fällt jetzt persönlich nichts ein. Wobei ich ehrlich gesagt die Anmoderation gar nicht so gut fand. Also doch, dann fällt mir was ein.
Anmoderation zum Beispiel, ja.
Anmoderation für Fakt ab, da ist die KI noch lange nicht auf dem Level.
Nee, das
wie
echte
es,
Menschen
echte
können.
Menschen, wie du und ich, eigentlich schaffen könnten.
Ja, also ich sag mal, Liebesbeziehung, da bin ich eher so Level 1, aber Anmoderation bin ich ganz weit vorne. Da würde ich mir im Liebesdreieck eine glatte 9 geben.
Triangular Love Scale.
Also, dieser Programmierer hat sich ein Foto generieren lassen von einer KI und hat gesagt, er möchte gerne einen Schnappschuss von glücklichen 20-Jährigen, die im Jahr 2018 sich schick rausgeputzt haben für eine Hausparty in einer Stadtwohnung, fotografiert von Nan Goldin, das ist so eine amerikanische Fotografin, aufgenommen mit einer billigen, analogen Sofortbildkamera, hat sogar das Modell angegeben, ohne Blitz und das ist rausgekommen.
Okay, also ich finde es, ich weiß es nicht, also ich kenne die. Was ich spannend finde, ist, wie einfach er es der KI eigentlich gemacht hat. Und eigentlich sieht es doch gar nicht so schlecht aus.
Das sieht aus wie ein echtes Foto, findest du nicht? Ich finde es einfach perfekt.
Achso, ich warte darauf, den Fehler zu... Guck mal, so viel Vertrauen habe ich in KI, dass ich einfach jetzt schon nach den Fehlern suche, weil ich habe einfach erwartet, dass da sowas Gutes bei rumkommt. Wobei diese Menschen da auch ein bisschen alienmäßig aussehen.
Ja, aber sie haben so ein bisschen, das Make-up lässt nach, die Haare sind ein bisschen unordentlich, wie man halt nach einer längeren Party aussieht. Aber was ihm aufgefallen ist... Irgendwie.
Die Hände.
Die Hände und die Zähne.
Die Zähne? Oh, die hat viele Zähne.
Die hat sehr viele Zähne. Die hat ungefähr so viele Zähne wie wir beiden zusammen.
Ja, stimmt. Krass, das wäre mir nicht aufgefallen. Aber ich habe jetzt mal rangezoomt und ich sehe jetzt auf jeden Fall, dass die linke Dame dachte ich, sie hält was in der Hand. Und dann dachte ich so, ah nee, das ist keine Hand. Und dann dachte ich so, was soll es denn sonst sein? Und soll wohl eine Hand sein, ja, aber es ist echt
die Finger
keine
sehen ein bisschen
Hand.
Komisch aus, ne?
Sieht aus, als wäre die Dame mal Opfer gewesen eines, weiß ich nicht, sehr schweren Unfalls.
Und ihm ist halt aufgefallen, dass die KI offensichtlich nicht gut Hände und Zähne kann. Guck mal hier, ist noch
das
eins.
Das kann doch nicht wahr sein. Das ist das Problem. Ich meine, guck dir diese Gesichter an. Das sieht halt aus wie ein echter Mensch. Und dann guckt man sich die Hände an und denkt, okay, das sieht aus, als gäbe es auf der Party irgendwie so, ach du liebe Zeit, was ist das denn? Was ist das denn?
Das ist auch der Versuch der KI, eine Hand zu generieren. Das
okay,
ist
sind wir wirklich im Alien-Spektrum, weil diese Hand sieht wirklich creepy aus. Der eine Fingernagel ist ja irgendwie gar nicht vorhanden. Ist ja einfach nur so ein roter Klecks.
Ja, und irgendwie aus den Knöcheln kommen nochmal die Finger so extra raus, mit einem extra Winkel. Ja, also,
ja.
Ja, und da gab es eine Riesendiskussion bei Reddit. Warum kann KI keine Hände? Die kann alles. Die schreibt tolle Anmoderation für Podcasts. Wieso kann sie keine Hände? Und die Lösung, finde ich, liegt ziemlich auf der Hand.
Oh Gott, wie schrecklich. Egal. Einfach drüber moderieren. Einfach drüber moderieren.
Das ist mir gar nicht
ist dir nicht aufgefallen?
Das war letzte Woche schon.
Sag doch mal, welche Lösung liegt denn da auf der KI-generierten Hand?
Ja, wie geht denn so eine KI? Die KI guckt sich irgendwelche Bilder an, nimmt dazu eine textuelle Beschreibung und stellt einen Zusammenhang her. Und du würdest doch ganz selten, wenn du einfach anguckst, was gibt es denn für Fotos? Was geistert im Internet rum? Und wie sind auf diesen Fotos Hände zu sehen? Und was schreibst du in deine Bildbeschreibung? Du schreibst doch nicht rein, Partyfoto, zwei junge Frauen auf einer Party. Die eine hält mit ihrer Hand eine Handykamera fest, aber es sind nur drei Finger zu sehen, weil der Rest ist hinter der Kamera. Und die andere hält ein Glas fest, aber man sieht nur eine Faust. Das schreibst du ja nicht rein, sondern du schreibst rein Leute auf einer Party. Die KI hat also null Informationen darüber, was eine Hand ist und wie eine Hand funktioniert. Und auf den Fotos ist eine Hand immer anders. Mal abgeschnitten, wenn du sie so halb in der Jackentasche hast, mal als Faust. Wie soll die KI auf die Idee kommen, dass das eine Hand ist? Du hast ja kaum Fotos so von so einer richtig anatomisch richtigen Hand mit einer guten Beschreibung, was man da gerade sieht. Also einfach nur schlecht beigebracht. Ich denke nicht, dass das für eine KI prinzipiell schwierig ist, sowas zu lernen, sondern sie braucht halt einfach gutes Trainingsmaterial. Guck mal hier.
Okay, also das war mir jetzt nicht klar. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass die KI einfach so ins Internet geboren wird und dann einfach nur auf Internetfotos zugreifen kann. Aber natürlich, klar, man braucht ja irgendwie...
Da kriegst du die meisten her.
Du
kannst natürlich auch einfach konkret ihr richtiges Trainingsmaterial hinlegen. Aber bei solchen Fotos sagst du ja nicht, oder wahrscheinlich sagt keiner, ich möchte eine KI, die vor allen Dingen sehr gut Hände modellieren kann. Das war einfach bisher nicht im Lernspektrum. Wenn du in der dritten Klasse fragst, was heißt denn auf Englisch, bitte generieren Sie mir eine Hand, dann werden die Kinder das auch nicht können, weil sie das in Englisch noch nicht gelernt haben. Die können vielleicht Good Morning, aber ne, wenn du es nicht lernst, dann kannst du es eben nicht.
Ah, okay, das heißt, okay, cool. Klar, wenn ich jetzt Hände google, also das Wort Hände und bei Bilder klicke, kriege ich natürlich total viele Bilder von Händen, aber das macht die KI ja nicht. Die KI nimmt das, was der eben vorgeschlagen hat und, ah, okay, verstehe. Und dann kriegt man eben Partyfotos, aber wenn da eine Hand dann zufällig mit drauf ist, verstehe. Also das ist die Lösung, die im Wo hast du das jetzt her?
Bei
aus
Reddit.
Dem Paper?
Ja.
Bei Rare.
Aus dem Paper, ja. Das ist mein Paper. Und es gibt auch Leute, die den extra geguckt haben, wie gut kann die KI das und sagen, komm, jetzt mach mal nur mal Hände und guck mal hier. Das kommt dann raus. Wenn man extra bei der KI Hände bestellt.
Ja, macht Sinn.
Nein, guck mal auf dein Handy. Da habe ich das dir hingeschickt.
Okay, was ist das alles?
Sind das KI-Hände?
Sind das Hände von KIs?
Das sind KI-Hände. Wenn du jetzt nicht nur ein Partyfoto bestellst, wo sozusagen eine schlechte Hand als Kollateralschaden drauf ist, so im Hintergrund, sondern richtig sagst,
krass.
Mach mal eine Hand. Und das ist ja jetzt mal creepy. Und da sieht man auch an diesen komischen Händen, die sehen ja aus wie total deformierte, ne? Man sieht ein paar Finger, aber total an falschen Positionen, die kommen da irgendwie raus.
Ja, das
raus.
Ist richtig eklig. Da wachsen einfach Finger irgendwie aus der Hand.
Aus Fleisch irgendwie raus,
oder
ja.
Irgendwie also irgendwo raus. Das ist einfach... Sieht einfach extremst verstörend aus.
Aber man erkennt doch das Trainingsmaterial, findest du auch so? Es sieht halt aus wie die ganzen typischen Babyfotos, wo Leute so kleine Hände in großen Händen haben. Und ich habe das Gefühl, das stand hier Pate.
Ja, stimmt. Ich habe auch gerade dran gedacht, das erinnert mich entweder an irgendwelche christlichen Bilder oder... Stimmt, da ist immer sind irgendwie so kleine Hände... Nein, es ist ganz eklig. Es ist ganz eklig. Eben dachte ich, die Mumienfotos, die ich aus Versehen gegoogelt habe, sind schlimm. Aber das ist jetzt richtig verstörend. Willkommen beim verstörenden Teil dieser Sendung.
Für alle, denen die Begrüßung noch nicht verstörend genug war.
Du hast das jetzt einfach von Reddit und das war's?
Genau. Und ich habe gedacht, das bringe ich mal mit, weil alle sagen, boah, toll, was KI alles kann, und ich lasse mir meine Filmmusik von KI komponieren und ich lasse mir Fotos und Albumcover von KI generieren. Da wollte ich sagen, ja Leute, kommt auch immer drauf an, wie man es trainiert hat vorher.
Das ist die Moral des Tages. Finde ich gut.
Haben wir angefangen mit Gala und hört auf mit, ich habe es im Internetforum gelesen. Aber wir hatten zwei Nature Paper. Leute, der Schnitt ist top diese Woche.
Genau, wir sind gerade noch so bei Null rausgekommen, würde ich sagen. Okay, ja, das war Fakt ab. Viel Spaß bei eurem Workshop zum Mumifizieren.
Und bei eurem bei der Arbeit an der liebevollen Beziehung.
Genau.
Er ist recht in Dresden.
Wenn es nicht so liebevoll ist, könnt ihr ja dann irgendwie eure Mumifizierungskenntnisse vielleicht irgendwann in die Tat umsetzen. Und ansonsten denkt auch mal an den Dodo, wenn ihr jetzt ins Wochenende startet. Und hier eine nicht KI-generierte Verabschiedung.
Der gebe ich auf jeden Fall 9 Punkte bei Passion.
Ja.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.